Guten Abend zusammen. Ein spannendes Thema. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wirklich zu diesem Thema schon mal eine Bibelarbeit, einen Vortrag gehalten zu haben. Wenn, dann ist es schon ziemlich lange her. Und also ich denke, das ist für mich spannend gewesen in der Vorbereitung und für euch hoffentlich auch. Und ich hoffe, dass es jedem auch etwas nützt für sein persönliches Leben. Kurz zu der Predigt morgen. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich in Abrundung des Wochenendes hier über die ersten 12 Verse aus 1. Thessalonicher 2 sprechen werde. Und da habe ich das Thema genannt geistliche Elternschaft. Also wie können wir geistlich zu Eltern werden? Und das kann man nicht erst werden, wenn man 30 oder 40 Jahre alt ist. Das kann man auch schon als Jugendlicher. Und das wird uns morgen früh beschäftigen. Da freue ich mich selber schon drauf und ja, bin mal gespannt, was Gott uns da schenkt. Zu diesem Thema heute Abend, ihr Kinder, für alle, die ein Vortrag für alle, die Eltern haben. Ein paar Worte zu meiner eigenen Situation. Derzeit habe ich von allen Eltern, die man so haben kann im Laufe seines Lebens, nur noch eine Person und das ist meine Schwiegermutter. Die ist 85 Jahre alt, sie wohnt im gleichen Haus wie wir in einer eigenständigen Wohnung, ist noch topfit, hilft ihr uns noch. Wir haben ein sehr, sehr schönes Miteinander. Da bin ich sehr dankbar, da fällt es mir überhaupt nicht schwer, ihr ehrerbietig und freundlich gegenüberzutreten. Wir haben viel Spaß auch miteinander und essen. Jede Woche koche ich mal und da ist sie eingeladen und dann machen wir ein schönes Spiel miteinander, lachen viel miteinander, beten miteinander. Es ist wirklich schön, dass wir sie so haben dürfen. Meine eigenen Eltern, ich habe das dann und wann schon angesprochen, haben mir nicht so sehr viel Anlass gegeben, dankbar und stolz zu sein. Mein Vater hat uns verlassen, als ich 4 Jahre alt war. So ist mein Vater in meinem Leben ganz wenig vorgekommen. Meine Mutter ist dann, als ich 6 Jahre alt war, in die USA ausgewandert, mit dem Ziel, dort eine neue Existenz aufzubauen, auch für mich. Dazu kam es aber nie. Sie ist dort ziemlich abgestürzt. Ich habe sie 17 Jahre nicht gesehen. Erst als junger Mann bin ich ihr wieder begegnet. Aber es war ein ganz besonderes Geschenk, dass meine Mutter inzwischen vom Herrn gefunden worden war. Sie war ein Gotteskind geworden und so war sie nicht nur meine Mutter, die ich wiederfand, sondern auch eine Schwester im Herrn. Wir haben uns gefreut, gemeinsam Jesus folgen zu dürfen. Und natürlich die vielen Jahre, die wir uns nicht gesehen haben, waren nicht mehr so unbedingt auszugleichen. Die große Distanz räumlich blieb auch. Sie ist vor 3 Jahren verstorben in Kalifornien. Da hat sie dann ihr ganzes Leben lang verbracht. Ich bin ab und zu da gewesen. Wir haben öfter telefoniert. Ich konnte mit ihr beten. Und was mir ein ganz besonderes Geschenk war, meine Mutter wurde sehr, sehr schwer krank und ich wusste, dass ich sterben muss und ich hatte gehofft, bei ihr zu sein, wenn sie sterben müsste. Was, wenn man 9000 Kilometer voneinander entfernt lebt, relativ schwierig zu timen ist. Aber Gott hat es geschenkt, ich war bei ihr ganz alleine an ihrem Bett und habe die letzten Stunden ihres Lebens sie noch begleiten dürfen, bis sie bei Jesus war und bei ihrer Trauerfeier durfte ich dann auch sprechen. Das war mir ein ganz großes Geschenk, dass hier auch Dinge heil geworden sind zwischen meiner Mutter und mir, auch wenn ich, wie gesagt, von ihr als Mutter so schrecklich viel nicht hatte. Habe ich doch an der Beerdigung wahrgenommen, durch die vielen Beiträge, die kamen, wo Menschen meine Mutter gewürdigt haben, was sie doch für ein Segen geworden war für Menschen. Und das hat mich, ich möchte es mal ganz ehrlich sagen, auch ein wenig stolz gemacht, dass sie meine Mutter war, obwohl sie in meinem Leben in den wichtigen Jahren eben nicht da gewesen ist. Ich konnte ihr alles vergeben, wir sind völlig versöhnt, dann voneinander geschieden, als sie zu Jesus ging. Mit meinem Vater war das schwieriger, ich habe ihn auch viele Jahre nicht gesehen, war dann nur besuchsweise bei ihm und seiner neuen Familie. Es war mal geplant, dass ich bei ihm leben soll, aber das hat, muss ich heute sagen, zum Glück sich nicht verwirklicht. Wir hatten dann noch eine ziemlich heftige Auseinandersetzung, mein Vater und mich, als ich 18 war. Da war ich zu Besuch bei ihm, da hat er mich aus dem Haus geschmissen und hat mir deutlich gemacht, er wolle mich nie wiedersehen. Das war seine Entscheidung. Ich weiß heute noch, dass ich keinen Fehler gemacht habe, was ich nicht in allen Situationen hätte behaupten mögen. Und ich habe ihn erst auf seinem Sterbebett wieder gesehen, als er schon nicht mehr ansprechbar war. Und so konnten wir auch nicht wirklich Dinge klären, auch wenn ich sagen kann, ich weiß, ich habe meinem Vater alles vergeben und ich habe keine belastende Situation zurückbehalten für mich. Ich bin im Wesentlichen, habe es den Frauen gestern gesagt, bei einer Großtante aufgewachsen, einer ledigen Frau. Sie war genauso alt, wie ich jetzt bin, als ich zu ihr kam. Und ich war damals ein Wildfang im wahrsten Sinne des Wortes von knapp 10 Jahren. Sie hat mich sehr, sehr gut erzogen. Sie hat dann im Alter die letzten 2,5 Jahre noch bei uns verbracht, im gleichen Haus wie wir, also das heißt, wie meine Frau und ich und die Kinder. Und das möchte ich sagen, vielleicht schon als einen ersten Hinweis. Wir hatten im Wesentlichen ein gutes Verhältnis, aber eine Sache habe ich nicht gut gemacht. Sie hat öfter mal, wenn ich bei ihr vorbeikam, hat sie gesagt, komm, wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken? Und ich war häufig zu beschäftigt dafür und habe mir keine Zeit genommen. Ich meine, so eine Tasse Kaffee miteinander zu trinken, das ist eine Sache von, je nachdem, wie man es ausdehnt, sagen wir 20, 30 Minuten, die hätten jetzt meine Lebensleistung nicht zerstört. Ich hätte meine Arbeit trotzdem machen können, aber ich habe mir oft diese 20 Minuten nicht genommen. Und das ist mir zur Schuld geworden, die ich dann nicht mehr abtragen konnte, als sie dann schließlich auch verstorben war. Und deswegen schon als einen ersten Tipp, wenn du besonders ältere Eltern hast, nutze die Zeit, solange du sie hast. Nimm dir Zeit, auch wenn dir die Zeit manchmal schade erscheint, wenn du denkst, naja, so intensiv war das Gespräch vielleicht nicht, jetzt nicht, mir hat's nicht viel gebracht. Aber vielleicht deiner alten Mutter oder deinem alten Vater, das sind Zeiten, die wir später nicht mehr gut machen können. Das einfach mal so zum Einstieg aus meinem ganz persönlichen Leben heraus. Ja, ich möchte im Wesentlichen heute Abend mit euch eine Bibelarbeit machen. Wir werden insgesamt 6 Bibelstellen lesen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und manche sind bekannt, sehr bekannt sogar, gefürchtet vielleicht sogar. Manche sind wahrscheinlich wenig bekannt, wie zum Beispiel die erste Bibelstelle. Ich möchte beinahe mein Vermögen verwetten, das ist nicht groß, da hätte ich nicht viel zu verlieren, dass niemand auswendig, ohne die Bibel aufzuschlagen, also auswendig, aus dem Stand zitieren kann, was in Sprüche 17, Vers 6 steht. Ist jemand da? Oh, du hast mich gerade schon erschreckt, hat gedacht, mit meinen 3 Millionen doch jetzt los, ja? Aha. Sprüche 17, Vers 6, das weiß keiner, hätte ich auch nicht gewusst. Aber jetzt wisst ihr es gleich. Sprüche 17, Vers 6. Und dieser Vers heißt so. Warte mal noch ein bisschen, bis ihr alle da seid. Sprüche 17, Vers 6. Kindeskinder, also Enkel, sind eine Krone der Alten. Und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Also wenn ihr morgen früh mich im Gottesdienst wiederseht und sollte der Aaron oder der Dan in meiner Nähe sein, dann könnt ihr daran denken, diese 2 Jungs sind die Krone von Michael. Natürlich nicht nur von mir. Er hat ja noch 3 andere, die haben ja noch 3 andere Großeltern, aber ich bin halt morgen früh hier. Enkel zu haben, das werden alle bestätigen, die dieses Glück schon haben, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe schon als Junge davon geträumt, sehr früh Vater zu werden. Ich habe mir mit 13, 14 schon vorgestellt, wie toll das sein muss, Familie zu haben, weil ich es eben selber nicht erlebt hatte. Versteht ihr, meine Familie war eine Katastrophe und deswegen hatte ich davon geträumt, mal selber Familie zu haben. Und kaum war ich Vater, habe ich mir schon vorgestellt, wie meine Tochter eines Tages mir Enkel beschert. Ich musste natürlich ein paar Jahre warten, aber jetzt ist es ja schon soweit. Und es ist insofern wahr, was hier steht, Kindeskinder sind eine Krone der Alten, weil man Leben weitergegeben hat, hier im biologischen Sinne, und dieses Leben ist wieder weitergegangen. Also sie, jetzt zum Beispiel unsere Tochter, hat das, was sie selbst von uns empfangen hat an Leben, inzwischen weitergeben können. Das ist etwas ganz Schönes, da ist ein Stück Ziel erreicht, das man als Eltern hat. Und im geistlichen Sinne gilt das auch. Mein Sohn, unser Sohn war 17 Jahre alt, als ich ihn bei uns zu Hause in der Wohnung zu Jesus führen durfte. Das war natürlich ein Highlight für mich und natürlich auch für ihn und vor allen Dingen für den Himmel eine schöne Sache, dass er Buße tat. Und als vor ungefähr 2 Jahren unser Sohn zum ersten Mal eine Taufe durchführen durfte, um die zu taufen, die er zu Jesus geführt hat, da war für mich ein Kreis geschlossen. Und da habe ich gedacht, das stimmt wirklich. Kindeskinder sind eine Krone der Alten, denn unser Sohn, er hat auch leibliche Kinder, aber er hat auch geistliche Kinder und in einer gewissen Hinsicht bin ich denen ihr Großvater, im geistlichen Sinne. Also das ist eine ganz schöne Erfahrung. Also ihr, wenn ihr Enkelkinder seid, im leiblichen Sinne oder im geistlichen Sinn, dann bedenkt, ihr sollt eine Krone sein, dürft eine Krone sein für eure Großeltern. Darf ich es mal so locker sagen, dann benehmt euch auch so. Ja, dass ihr eine Krone seid und kein Schandfleck. Und deswegen werden wir Eltern auch normalerweise ehren, weil sie es ja viel eingesetzt haben in der Erziehung, in der Fürsorge für Kinder. Und umgekehrt steht hier, und das ist natürlich auch ein schwieriger Satz, und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Also einfach gesagt, dein Papa ist deine Ehre. Oder soll ich es nochmal anders sagen? Wenn alles gut läuft, dann solltest du stolz sein auf deinen Vater. Und das ist natürlich ein heikler Punkt. Ich kenne ja nicht alle eure Väter. Und was das so für Jungs sind. Ob du stolz sein kannst auf deinen Vater, weiß ich nicht. Ich habe euch ja erzählt, mein Vater kam in meinem Leben nicht wirklich vor in diesem Sinne. Aber eines war interessant. Manchmal wurde mein Vater durch andere Verwandten kritisiert, weil er sich nicht gut verhalten hat. Aber ich erinnere mich, dass ich ihn immer verteidigt habe. Denn ich konnte es nicht ertragen, dass jemand Schlechtes über meinen Vater sagt. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn die was Schlechtes sagen über meinen Vater, sagen sie auch Schlechtes über mich. Und deswegen konnte ich das nicht ertragen. Natürlich, wenn ich so einen Satz lese, bedeutet das für uns Väter, wenn wir die Ehre für unsere Kinder sein sollen, dann lasst uns auch so leben, dass unsere Kinder stolz sein können über ihre Eltern und dass sie nicht die Straßenseite wechseln, wenn sie mit ihren Schulkameraden nach Hause gehen und ihr Vater oder ihre Mutter kommt daher. Eine herausfordernde Sache. Also behandle deine Eltern ehrenvoll. Du hast keine anderen Eltern. Du hast die, die Gott dir gegeben hat. Und es ist deine Sache, sie ehrenvoll zu behandeln, auch wenn sie nicht vollkommen sind. Wir hatten vor vielen Jahren mal einen Vortrag zu halten über Elternschaft, also jetzt im biologischen Sinne. Und da haben wir verschiedene Bücher gelesen. Ein Buch, der Titel, der hat mir damals schon gut gefallen, der hieß »Meine Eltern sind in einem schwierigen Alter«. Und vielleicht sind eure Eltern auch in einem schwierigen Alter. Und wenn du dann mal 40 bist und deine Eltern sind 70, dann sagst du das vielleicht auch. »Meine Eltern sind in einem schwierigen Alter«. Natürlich, der Generationenunterschied macht sich bemerkbar und die Jüngeren finden die Älteren manchmal, etwas komisch. Und vielleicht sind wir das manchmal auch. Und dennoch sagt das Wort hier, deine Ehre sind deine Eltern und es kommt darauf an, was du daraus machst. Wenn du deine Eltern ehrenvoll behandelst, dann können sie das auch sein. Und wenn du schlecht mit deinen Eltern umgehst, dann schadest du dir selber. Die zweite Stelle, die ich lesen will, ist auch in den Sprüchen, und zwar im Kapitel 23. Sprüche 23, Vers 22. Sprüche 23, Vers 22, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Nun, ein großer Teil, die heute Abend hier sitzen, sind selbst erwachsen oder vielleicht selbst schon Eltern und denken jetzt von sich aus über die Beziehung zu ihren Eltern nach, die älter sind. Oder du bist 22 und hast Eltern, dann ist es was anderes, wenn du 7 Jahre alt bist und Eltern hast und dieses Wort liest, höre auf deinen Vater. Dieses Wort hören heißt so viel wie aufmerksam zuhören, verstehen oder eben auch gehorchen. Vielleicht erinnert ihr euch an den König Salomo, der hatte ja mal den Jackpot. Der hat nachts geträumt und Gott ist ihm erschienen und hat ihm etwas gesagt. Könnt ihr euch erinnern? Hat ihm ein einmaliges Angebot gemacht. Er hat ihm gesagt, wünsche dir, was immer du willst. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich überfordert gewesen. Weißt du, einmal passiert etwas im Leben und das nachts, während du schläfst. Und dann sollst du einen Wunsch äußern. Wow, das muss aber sitzen. Und wir wissen, was der Salomo gesagt hat. Herr, gib mir, und je nach Übersetzung stehen da jetzt verschiedene Worte, aber die sind alle richtig. Manche Übersetzungen sagen, gib mir ein hörendes Herz. Oder gib mir ein verständiges Herz, also jemand, der verstehen kann. Oder gib mir ein gehorsames Herz. Und all das stimmt. Höre auf deinen Vater. Wisst ihr, manchmal haben wir ein Problem, dass wir gar nicht wirklich zuhören wollen. Viele Jugendlichen sagen mir, ich weiß schon, was mein Vater sagen will und es nervt mich. Erstens nervt mich, was er sagt, und zweitens nervt es mich, dass ich eh schon weiß, was er sagt. Ja, das haben deine Eltern vielleicht auch erlebt, als sie 30 Jahre jünger waren mit ihren Eltern, und solltest du das Glück haben, mal selber Kinder zu haben, wirst du genau das Gleiche auch erleben. Die Frage ist aber, ob wir verstehen wollen, was unsere Eltern wirklich sagen. Wir haben häufig Kommunikationsprobleme, weil wir nicht richtig zuhören. Wir haben manchmal Vorurteile, wir haben schon unsere fertigen Gedanken. Wir meinen schon zu wissen, was der andere uns sagt. Aber die Frage ist, willst du wirklich verstehen und erfassen, was der andere wirklich sagt und warum er das sagt? Hast du wirklich das Anliegen, mal nachzudenken über das, was der andere sagt? Als ich ein junger Prediger war, mein Vorgänger war kein Mann großer Worte. Aber der hat mir einen guten Rat mitgegeben. Er hat gesagt, Michael, wenn du jetzt deinen Dienst antrittst, dann werden immer wieder Leute zu dir kommen und dich kritisieren. Und ich gebe dir den guten Rat, nimm das alles an, was die Leute auch kritisieren, und dann geh damit zu Jesus und höre Jesus zu in Bezug auf die Kritik, die man an dir geäußert hat, und dann mache das, was Jesus dir sagt. Das war ein sehr guter Rat, den habe ich nicht vergessen. Schau, aber das bedeutete, ich musste mit dem, was an mir kritisiert wurde, und das hat mich manchmal genervt und das fand ich manchmal ungerecht und ja, unangemessen. Aber ich habe mich bemüht, damit immer zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, das nervt mich und das regt mich auf und das stört mich und das kann ich nicht verstehen und das ist ungerecht und bla 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 bla. Aber was hast du dazu zu sagen? Und manchmal war es so, dass vielleicht die Sache wirklich ein bisschen übertrieben war, aber der Kern hat nicht selten gestimmt. Und deswegen ist es wichtig, was hier steht, höre auf deinen Vater, hör zu, hör aufmerksam zu und versuche wirklich zu verstehen. Ihr kennt unsere Tochter, wir haben ja auch einen erwachsenen Sohn und das ist ja, gibt ja so eine Phase im Leben eines Sohnes, da geht er zu seinem Vater so auf eine gewisse Distanz, weil er eigenständig werden muss. Ein völlig normaler Vorgang, das war bei unserem Sohn nicht anders. Ich wollte ja nicht, dass der mit 22 noch Hand in Hand mit mir spazieren läuft. Der musste ja ein eigenständiger Mensch werden. Nun war er 17 und hatte sich wirklich von Herzen bekehrt, ist Jesus nachgefolgt von ganzem Herzen. Und dann hatte er Entscheidungen in seinem Leben zu treffen. Und manchmal kam er dann zu mir und hat sich mit mir darüber unterhalten. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, Joel, ich kann dir nur einen Rat geben. Du bist 17 Jahre alt, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Ist mir manchmal nicht schwer gefallen, ich hätte es nicht leicht gefallen. Ich hätte ihm manchmal lieber gesagt, was er tun soll. Aber ich durfte das nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst deine Entscheidungen treffen. Aber mein Rat ist so und so. Und mehr als einmal hat mein Sohn etwas gesagt, was mich zutiefst berührt hat. Er hat gesagt, Papa, du hast mehr Lebenserfahrung und du kennst Jesus besser, als ich ihn kenne. Und in der Sache, über die wir jetzt sprechen, bin ich jetzt anderer Meinung wie du, aber weil du mehr Erfahrung hast und weil du Jesus besser kennst, werde ich tun, was du mir rätst. Fand ich Wahnsinn. Aber wisst ihr, damit hatte ich auch ein Dilemma. Denn der hat wirklich gehört, was ich gesagt habe. Und dann musste ich auch sicher sein, wenn ich ihm das nächste Mal einen Rat gebe, dass der auch dem Rat Gottes entsprechend ist. Also wenn die Eltern mal kurz weghören, mal ihr Jugendlichen, ihr könnt ja einmal zu den Eltern geben, weißt du, ich werde dir sehr gerne gehorchen, wenn du mir einen Rat gibst, den Jesus dir für mich gegeben hat. Super, ne? Dann werdet ihr auf jeden Fall gehorchen, wenn eure Väter was sagen. Und die Väter, die geben sich richtig Mühe, bevor sie was sagen. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht, wessen Sympathien ich jetzt gerade gewonnen habe, aber ja, vielleicht ist es ganz gut. Also höre, versuch wirklich zuzuhören, gib dir Mühe zu begreifen, auch warum jemand was sagt, auch wenn deine Mutter 75 Jahre alt ist, versuche zuzuhören, was sie sagen. Ich habe in letzter Zeit öfter mit älteren Menschen gesprochen, die sehr reif sind im Glauben und die haben auch in freundlicher Weise Kritik an mir geübt. Und ich schiebe das nicht auf die Seite. Darüber muss ich gut nachdenken. Ich muss sagen, dass ich sie vielleicht manchmal noch nicht so ganz verstehe in dem, was sie sagen. Aber hören will ich und nachdenken. Und bitte Jesus, dass er mich das begreifen lässt. Sprüche 23, Vers 22b. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Nun, alt ist ja relativ. Also normalerweise betrachtet man seine Mutter immer als alt, ja, denn die ist ja 20, 25, 30 oder wie viele Jahre älter. Und ob man jetzt selber 15 ist, da ist die Mutter ja unbegreiflich alte 45 Jahre. Und wenn man selbst 45 ist, dann ist die Mutter vielleicht 70 oder 75, sie auch alt. Und hier steht, du sollst deine Mutter nicht verachten. Das heißt auch so viel wie geringschätzen oder als nicht so wichtig ansehen, ihre Meinung nicht so wichtig ansehen, ihre Ansichten nicht so wichtig ansehen. Das bedeutet das. Und davor warnt Gottes Wort. Schätze deine Mutter nicht gering in dem, was sie ist und wie sie ist und was sie äußert. Wir hatten vor Jahren in unserem Gemeindebrief so eine Serie von kurzen Zeugnissen, sie waren manchmal gar nicht so kurz, von alten Leuten aus unserer Gemeinde. Es war dann ganz super, die haben wir alle archiviert und als die mal gestorben sind, dann hatten wir schon einen richtig schönen Lebenslauf, den wir an der Beerdigung verwenden konnten. War ganz gut. Und also nicht, dass sie mich beerdigen mussten, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, aber war gut so. Und dann haben wir diese Dinge gelesen, wisst ihr, und da saß vor uns in der Gemeinde, sage ich mal, die, was soll ich denn sagen, die Luzi, so haben sie alle genannt. Die Luzi war 85 Jahre alt, ging am Stock und hat nicht mehr so gut gehört und war nicht mehr so beweglich. Und dann hat man gelesen, Mensch, die hat in einem Lebensmittelbetrieb, einem bekannten Lebensmittelbetrieb in Stuttgart, im Labor gearbeitet, wichtige Arbeit gehabt für die Prüfung der Lebensmittel, die hinausgingen, und hatte eine hohe Verantwortung, auch Leitungsverantwortung. Und dann siehst du so eine 85-jährige Frau und denkst gar nicht, dass die auch mal was geleistet hat. Die waren nämlich nicht als 85-Jährige auf die Welt gekommen. Die waren noch mal jung. Und was diese Leute geleistet haben, die Älteren, das ist gigantisch. Vor allen Dingen noch solche, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, ja, mit all dem Elend, dem Wiederaufbau, die Kinder erzogen ohne Väter, die im Krieg gefallen sind. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man alte Leute nicht verachtet, weil man sie alt sieht. Manchmal ist es so, dass Jüngere in der Gefahr sind, ältere Leute zu belächeln, weil die so viel vergessen und die Welt von heute nicht mehr verstehen und kein Smartphone bedienen können. Aber passt auf, hinter diesen Menschen steht ein Leben, oft ein Leben in der Treue dem Herrn gegenüber, und das sollen wir nicht verachten. Und bedenke auch die Kenntnis, die sie von Gott haben. Wenn Menschen alt geworden sind im Glauben, kennen sie Gott gut. Und das ist ein großer Schatz. Und da können wir ganz viel lernen. Von der Gelassenheit im Glauben alter Menschen habe ich schon ganz viel gelernt. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. So, jetzt kommt ein ganz bekannter Bibelvers. Und da hoffe ich, dass viele auf Knopfdruck wissen, was da steht. Machen wir mal einen Test. 2. Mose 20, Vers 12. Hilft dir ein bisschen, was steht in 2. Mose 20? Ja? Jawohl, genau. Ehre Vater und Mutter. Wie geht's weiter? Damit du lange lebst in dem Land. Dieses Wort für gehorchen heißt auch so viel gewichtig sein, das Bedeutung haben. Heißt so viel wie ehrenhaft sein und reich zu sein, bedeutsam. Das heißt, was dieser Vers eigentlich sagt, heißt, behandle deine Eltern als etwas Besonderes, als etwas, jemand Wichtiges, als jemand Bedeutsames, als jemand Ehrenhaftes. Und zwar einfach deswegen, weil sie deine Eltern sind. Punkt. Nicht Komma, wenn oder falls, sondern Punkt. Das ist eine göttliche Ordnung. Und Gott ändert seine Ordnung nicht. Ich habe euch gesagt, dass meine Eltern sich nicht gut verhalten haben in meinem Leben. Das gab mir aber nicht das Recht, mit ihnen respektlos umzugehen, sie zu verachten oder schlecht über sie zu reden. Da hätte ich mich versündigt. Wenn ich über meinen Vater schlechte Worte gesagt hätte, hätte ich gesündigt, obwohl er viel gesündigt hat in seinem Leben, auch an mir. Meine Eltern sind meine Eltern. Und ich habe den Auftrag, sie ehrenvoll zu behandeln, ganz egal, wie sie sind. Und das ist manchmal nicht so leicht. Vielleicht hast du Eltern, wo du sagst, naja, hundertprozentig sind sie nicht, aber bei wohlwollender Schätzung 90% oder 85%. Aber vielleicht sagst du bei wohlwollender Schätzung 20%. Oder 10% oder 0%. Und das Wort Gottes sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, behandle sie respektvoll, behandle sie als jemand, der Bedeutung hat für dein Leben. Gott hat es gefallen, dir durch diese Eltern dein Leben zu geben. Das war Gottes Plan so. Du bist nicht zufällig auf dieser Erde. Gott hat das so gemacht. Und er sagt, wir sollen das tun, damit wir lange leben auf dieser Erde. Das heißt, unsere Eltern zu ehren, bringt uns Segen für unser Leben. Wir meinen ja manchmal als die Jüngeren, wir wüssten besser Bescheid als die Älteren. Sonderbarerweise ändert sich das nicht. Das ist bei den 12-Jährigen so, die wissen das besser wie die Eltern. Vor allen Dingen, was für sie gut ist. Und wenn man älter wird, ändert sich das irgendwie nicht. Es bleibt immer so. Man meint immer, man weiß es besser wie die Eltern. Das ist wahrscheinlich so in der Natur. Und deswegen sagt Gott, pass auf, dass du das richtig machst. Jetzt erzähle ich euch ein Beispiel. Ich weiß, jetzt junge Leute, die werden mich überhaupt nicht verstehen, fürchte ich. Aber ich erzähle euch das trotzdem. Es war für mich eine sehr prägende Erfahrung. Also meine Tante, die mich auferzogen hat, war eine Frau mit sehr klaren Vorstellungen, die sie sehr klar geäußert hat. Das hat mir natürlich immer bestens gefallen. Es war immer super und ich bin immer auf die Knie vor Dankbarkeit über ihre Verlautbarungen. Und jetzt war ich 18 Jahre alt, ich war Bankkaufmann von Beruf und da musste man immer mit Hemd, Krawatte, Anzug morgens zur Arbeit erscheinen. Und beim Frühstück ging, nach meiner Erinnerung, ist wahrscheinlich übertrieben, nach meiner Erinnerung jeden Morgen das gleiche Gespräch vonstatten. Was ziehst du denn heute an? Also ihr Eltern, tödliche Frage für einen 18-Jährigen. Das fragt man nicht. Todsünde. Nicht im katholischen Sinne, nur so zwischen uns. Also, was ziehst du an? Und ich habe gesagt, was weiß ich ziehe den braunen Anzug und das beige Hemd und die Krawatte an. Früher hatte man in meinem, als ich 18 war, die Krawatten so breit und so, gell? Weißt du, richtige Taschentücher waren das so. So, das ziehe ich an. Und dann sagt sie, ich habe gedacht, du könntest den grauen Anzug mit dem Hemd und der Krawatte anziehen. Nee, ich will aber den. Aber du ziehst immer den an, dann wird der so schnell abgenutzt. Und unglücklicherweise war sie Fachverkäuferin für Kleidung. Und da hatten wir immer so die Diskussion am Morgen und es war einfach ätzend. Ätzend war das. Und wenn das Frühstück rum ist, dann musste ich ja, wenn ich in den Kleiderschrank trat, eine Entscheidung treffen. Entweder ziehe ich den grauen Anzug an, den sie wollte, oder den braunen, den ich wollte, oder eine gütliche Lösung, den dritten oder so. Und dann bin ich manchmal an den Schrank und habe angezogen, was ich wollte und dachte, ich habe mein gutes Recht mit 18, ist doch für sie egal, ob welches Hemd sie wäscht. Das grau oder grün ist doch die gleiche Arbeit. Wisst ihr, ich bin dann aus dem Haus mit dem Anzug, den ich anhatte. Aber ich war unglücklich. Ich bin mit einer Diskussion aus dem Haus, für die ich nicht alleine verantwortlich war. Aber wie ich aus dem Haus ging, dafür war ich ja verantwortlich. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Tag, der sich mit Sicherheit öfter wiederholt hat. Da habe ich nachgegeben und habe angezogen, was sie wollte. Und ich erinnere mich sehr gut, ich bin aus dem Haus und habe gedacht, wieso bin ich heute so glücklich, so fröhlich, so gut drauf? Ganz einfach. Weil ich sie geehrt habe, obwohl es mir, darf ich das mal ganz ehrlich sagen, kräftig gegen den Strich gegangen war. Und noch einmal, ihr Eltern, das gibt euch nicht die Vorlage zu sagen, künftig werden wir morgens beim Frühstück besprechen, was das Fräulein Tochter heute anzieht. Wenn ihr sicher Krieg wollt, dann macht das. Sollten aber eure Eltern diese Kriegserklärung wagen, vielleicht denkt ihr mal an mich und sagt, okay, ich kann ja mal die Probe aufs Exempel machen. Ist es immer richtig, mich durchzusetzen? Vielleicht ist das ein etwas besonderes Beispiel. Es soll nur deutlich machen, wir sind nicht immer glücklich, wenn wir unsere Meinung gegenüber Eltern durchsetzen. Vierte Bibelstelle. Die kennen jetzt auch ganz viele auswendig und die jetzt jung sind, die Kinder, die fürchten diese Bibelstelle vielleicht schon. Epheser 6, Vers 1. Was steht da? Wer weiß auswendig? Leute, die weniger als 30 Jahre alt sind. Epheser 6, Vers 1. Wer traut sich, es zu sagen und zuzugeben, dass er es weiß? Ja? Ganz genau. Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Also das ist richtig so. So soll es sein, bedeutet das. Für was für Kinder gilt das? Bis zu welchem Alter gilt das? bis 12 oder bis 14 oder bis 18 oder bis man ausgezogen ist oder bis man verheiratet ist oder solange die Eltern leben. Ich sage euch jetzt eine schockierende Aussage. Das gilt, solange die Eltern leben. Du denkst, kann ich doch nicht machen. Ein Vater soll doch Mutter und Vater verlassen und so weiter. Gell? Aber darf ich dich nochmal erinnern, dieses Wort gehorchen heißt so viel wie zuhören, ernst nehmen, erwägen, was der Vater oder die Mutter sagen. Im engeren Sinn gilt das natürlich zunächst einmal für Kinder, die noch im Haus der Eltern leben. Natürlich werden die Eltern den Kindern zunehmend Freiheiten für eigene Entscheidungen geben, aber dass in gewissen Zusammenhängen Vater und Mutter das letzte Wort sprechen, wie das im Haus hier läuft, dass sie gewisse Regeln vorgeben dürfen, das ist völlig normal. Und zu gehorchen, auch im Sinne von dem Zuhören, von dem aufmerksamen Zuhören, die Wertschätzung dem anderen gegenüber zu bringen, zum Ausdruck zu bringen, das ist nicht immer leicht. Aber ich möchte uns an einen kleinen Zusatz in diesem Vers erinnern und der ist alles entscheidend. Es heißt hier nämlich, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Die alte Lutherbibel übersetzt hier als dem Herrn. Das heißt so viel wie, als würdest du Gott gehorchen. Und da kann es sehr wohl sein, dass manchmal deine 80-jährige Mutter dir, dem 50-jährigen Sohn, etwas sagt, nicht im Sinne von, du musst das jetzt machen, ich befehle dir das, sondern dass Gott durch die 80-jährige Mutter zu dir spricht und du gut beraten bist, wenn du zuhörst, was sie dir sagt. Ich glaube nicht, dass meine Frau, die ist jetzt 55 Jahre alt, zu ihrer Mutter rüber muss und sagen muss, Mama, erlaubst du mir dies oder jenes? Ich meine, da würde die sich ja kaputt lachen. Die wird sagen, da musst du doch selber wissen, wo sind wir denn hingekommen? Da steht ja aber, es geht hier um das Hören, um das Ernstnehmen, um das Wahrnehmen, um das Verstehen wollen, was der Vater oder die Mutter sagen. Ich habe in einer Erklärung gelesen, dieses Wort gehorchen kann man auch erläutern mit dem, es klopft an der Tür, das war jetzt ein bisschen älteres Buch, sagen wir mal, dein Handy klingelt. Was machst du? Normalerweise. Mindestens schaust du, wer anruft. Und dann gibt es eine gesegnete Taste an dem Telefon, man kann das auch ablehnen. Manchmal ist es auch richtig so. Und dieses Klopfen, also dieses Klingeln deines Handys, ist der gleiche Effekt. Ja, du wirst hinschauen und du wirst normalerweise abnehmen und zuhören, was der andere dir zu sagen hat oder dich zu fragen hat. So ist das Gehorchen zu verstehen. Natürlich gibt es Grenzen, gerade für Jugendliche, die können nicht immer nur sagen, ja, liebe Mama, ich habe jetzt schön gehört, was du gesagt hast, ich habe versucht, dich zu verstehen, fiel mir schwer, ich habe es versucht, ist mir zum Teil auch gelungen, aber ich werde jetzt trotzdem machen, was ich für richtig halte. Dann hast du vielleicht ein Problem. Ich sage noch einmal, Eltern von heranwachsenden Jugendlichen haben immer noch das Recht, das letzte und manchmal auch das vorletzte Wort zu sagen in einer Familie, einfach wenn es darum geht, die Ordnung einer Familie aufrechtzuerhalten. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen für mich beinahe schockierenden Bibeltext gelesen. Den habe ich in diesem Zusammenhang noch nie betrachtet gehabt. Also Dankeschön für den Vortrag, dass ich dieses Thema hatte. Ich habe was neu entdeckt für mich. Und zwar im 2. Timotheusbrief im Kapitel 3. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Und da sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 18 Kriterien genannt, die am Ende der Zeit, also wenn der geistliche Zerfall ziemlich weit fortgeschritten ist, die da zutage treten werden bei den Menschen. Okay? Und einer davon, der steht im Vers 2 ziemlich am Ende. Er sagt, Vers 1, es werden schlimme Zeiten eintreten, denn es werden Menschen, Punkt, 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 und jetzt Ende von Vers 2, den Eltern ungehorsam sein. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, wird eine Atmosphäre in der Gesellschaft sein, dass man das, was die Eltern sagen, immer weniger achtet und immer weniger zuhört. Das wird eine Tendenz in der Gesellschaft sein. Und ich muss nicht erst einen Lehrer fragen, ob das Realität ist heute. Es ist so. Okay, das war jetzt nicht meine große Entdeckung, dass das da drin steht. Aber jetzt hoffe ich, dass ich das richtig erklären kann. Ich habe dann mal all die anderen Kriterien, die da auch geschrieben sind, unter dieser Überschrift gelesen. Ja? Also Leute, die ihren Eltern ungehorsam sind, sind auch. Und dann habe ich die anderen Kriterien mal gelesen unter dieser Überschrift. War das verständlich? Okay? Und jetzt schaut mal, also Menschen, die ihren Eltern ungehorsam sind, und jetzt gehen wir die anderen Kriterien mal durch, von Vers 2 ab. Das erste, sie werden sich selbst lieben. Also wenn du eine Herzenshaltung hast, eine Herzenshaltung, deine Eltern nicht zu ehren, dann bist du ein Mensch, der sich liebt, der sehr in sich verliebt ist, der selbst im Zentrum seines Lebens steht und deswegen das, was die älteren Herrschaften sagen, gern auf die Seite schiebst. Zweitens, geldgierig sein. Oh, wie viel haben Kinder von ihren Eltern schon erwartet, ohne zu geben, was sie schuldig waren. Prahlerisch sein, da geht man zu seinen Freunden und sagt, mein Vater, der hat gewollt, dass ich, ja, dem habe ich was erzählt. Ja, dann gibt man an, wie ungehorsam man ist und dass man so cool ist, dass man die Eltern auflaufen lässt. Überheblich, ganz klar, wenn wir eine Herzenshaltung haben, die Eltern nicht ehren, dann sind wir überheblich, dass wir meinen, wir wissen alles besser. Und Lästerer. Ja, Menschen, die ihre Eltern nicht ehren, werden ganz schnell negativ über sie reden. Dann kommt der Begriff selbst, den Eltern ungehorsam, und dann kommt undankbar. Ja, denn die Eltern nicht zu ehren, ist ein Ausdruck von Undankbarkeit für all das, was sie getan haben und noch tun. Unheilig. Das heißt, mein ganzes Verhalten wird nicht sehr heilig sein. Die Art, wie ich rede, wie ich gucke, wie ich reagiere. Manche Dinge sagt man ja auch ohne ein Wort. Ja, ein Gesichtsausdruck sagt ja manchmal mehr als Worte. Lieblos. Ungehorsame Kinder in Anführungszeichen. Das können auch Leute in unserem Alter sein. Ja, ungehorsame Kinder sind lieblos. Und sie sind unversöhnlich. Ja, sie wollen ja Recht haben. Die Eltern sollen jetzt mal was einsehen. Die haben ja uns behandelt, was weiß ich wie. Ja, die sollen mal einsehen, dass sie sich entschuldigen müssen. Dann sind wir verleumderisch. Das heißt, dass wir überziehen im Urteil über die Eltern. Dass wir ihren Ruf schädigen gegenüber Dritten. Und wisst ihr, es gibt wahrscheinlich kaum einen Jugendlichen, der vor Gott nicht einmal Buße dafür tun muss, wie er manchmal über seine Eltern gedacht oder geredet hat. Unbeherrscht. Naja, da kenne ich viele Geschichten aus Familien. Ich meine, bei uns gab es sowas nie. Unsere Kinder waren immer sehr beherrscht, immer sehr höflich und freundlich und haben immer alles abgenickt, was die Eltern sagten. Aber bei anderen Familien habe ich das schon mal manchmal mitbekommen. Unbeherrscht. Gewalttätig, na gut, so weit muss es ja nicht mal gleich kommen, dass er mit Flaschen nach der Mutter wirft oder so. Ja. Dem guten Feind, das heißt, es ist keine gute Atmosphäre mehr, man ist so vergiftet, man ist so verbittert, dass man kein freundliches Wort mehr findet. Verräter, das ist ein starkes Wort. Leichtsinnig, Ja, wenn man nicht zuhört, wenn man gar nicht lernen will, wenn man von vornherein alles besser weiß, dann ist man leichtsinnig, aufgeblasen, also arrogant, selbstherrlich. Das ist, wie Gott ungehorsam gegenüber den Eltern ansieht. Und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, nämlich das Vergnügen, den eigenen Dickkopf durchzusetzen. Und das liebt man mehr als Gott. Mich hat das ganz ehrlich schockiert, das mal in diesem Zusammenhang zu sehen, was es bedeutet, wenn man ungehorsam gegenüber seinen Eltern lebt. Und ich habe euch ja vorhin lang und breit erklärt, was ich unter Ungehorsam verstehe. Wenn ich sie nicht ehre, wenn ich sie nicht achte, wenn ich nicht ehrenvoll zuhöre oder ganz einfach auch ihren Willen ignoriere, obwohl ich gehorchen müsste, weil ich zu jung bin, um mein eigenes Leben zu führen. Das sind Beschreibungen von Ungehorsam. Das fand ich sehr schockierend. Und ich glaube, es tut uns allen gut, allen, auch mir, darüber nachzudenken. So sieht Gott das an. Stehst du, es nicht entscheidend, ob ich jetzt richtig bin oder meine Schwiegermutter oder du und dein Vater, sondern wichtig ist, dass Gott recht hat. Und so beschreibt Gott das. Und da kommen wir aus der Nummer nimmer so schnell raus. 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 5. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Bibelstelle. Das genügt auch, sonst wird es viel. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 4. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Nun, wir müssen bedenken, dass das in einer Zeit geschrieben ist, in der eine Frau, wenn sie verwitwet war, in der Regel ohne Versorgung war. Rein wirtschaftlich. Und dann hatten die Kinder die Aufgabe oder vielleicht auch die Enkel, diese Witwe, diese Mutter oder Großmutter in ihren Haushalt aufzunehmen und sie zu versorgen, weil sie wiederum ja auch früher uns, also die Kinder, versorgt hat, als dies nötig hatten. Und das wird hier angesprochen, den Eltern Empfangenes zu vergelten. Das heißt, die Hingabe und die Opfer und die Zeit und die Kraft, die Eltern eingesetzt haben, sollen wir wieder vergelten. Ich bin an diesem Wochenende bei einer jungen Familie untergebracht. Die haben zwei ganz kleine Kinder. Die haben mich gleich am ersten Abend gewarnt. Es könne sein, dass ich nicht so gut schlafe bei ihnen, weil das kleine Kind kriegt gerade vielleicht Zähnchen und schreit nachts viel. Und ich habe gesagt, das nehme ich völlig entspannt hin. Wenn ich aufwachen wollte, wird mir ein wohliger Seufzer durchgehen mit dem Gedanken, zum Glück muss ich jetzt nicht aufstehen. Ja. Nebenbei, ich habe das Kind so gut wie nicht gehört, aber die Mutter steht jede Nacht 4 bis 5 Mal auf. Es macht richtig Spaß, man sieht die kleinen Süßen ja immer gerne, auch 5 Mal in der Nacht, richtig? Naja, nicht unbedingt, aber Mütter tun sowas. Wir sprachen heute von einer Frau, die hat Phasen gehabt, da musste sie 18 Mal in der Nacht aufstehen. Wir haben eine Frau in der Gemeinde, die hat mir hinter das Kind, sie sagte, mit der Spitze bin ich 30 Mal in einer Nacht aufgestanden. Und dann konnte sie nicht am nächsten Tag ausschlafen, verstehst du? Da war das Kind ja auch da. Ich meine, so extrem ist es nicht bei jedem, aber die vielen Nächte, in denen man nicht gut schlafen konnte, die vielen Sorgen, die man sich gemacht hat, die harte Arbeit, der Verzicht, den man geübt hat, um den Kindern Gutes zu tun, den begreift man erst, wenn man selber Mutter oder Vater geworden ist und das selber erlebt, wie das ist. Und schaut, ich glaube, es ist schon gut, wenn man das bedenkt, dass wir Gutes empfangen haben von unseren Eltern, ganz egal, wie alt sie sind, und dass wir den Eltern Empfangenes vergelten sollen. Das, was wir von ihnen empfangen haben, sollen wir wieder vergelten. In Klammer, ich habe von mir erzählt, ich habe von meinen Eltern nicht so viel Gutes empfangen. Dann könnte ich ja jetzt sagen, naja, okay, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Aber was sagt die Bibel? Wir sollen Böses womit vergelten? Mit Gutem. Also das heißt, auch wenn deine Eltern, gelinde gesagt, suboptimal wären, gib dir das nicht das Recht, sie ebenso zu behandeln wie sie dich, sondern du wirst Maß nehmen an dem Handeln unseres Gottes. Zu diesem Gedanken noch eine Aussage. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Korban kennt aus der Bibel. Ist ein hebräischer Begriff, ja. Kommt in Markus 11 mal vor. Da waren so die super Frommen, die haben dann ihren Eltern gesagt, ja, wir müssten euch jetzt zwar eigentlich versorgen, weil es im Gesetz ja steht, aber das, was wir zur Verfügung hatten, um euch zu versorgen, das haben wir an den Tempel gespendet. Und Jesus kritisiert das. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ja, vor lauter Spendenfreudigkeit oder vor lauter praktischem zeitlichem Einsatz in der Gemeinde habe ich keine Zeit oder keine Möglichkeit, meine Eltern zu versorgen. Ich glaube, dass es Phasen geben kann im Leben eines Christen, wo die Versorgung der Eltern wichtiger ist als mancher Dienst in der Gemeinde, wenn das miteinander sich nicht vereinbaren lässt. Und dass vielleicht auch eine finanzielle Zuwendung an Eltern, wenn sie verarmt sind oder sonst in Not sind, heiliger sein kann als die größte Spende für die Mission. Denn Ehre Vater und Mutter ist ein ganz hohes Gut. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich fasse das nochmal zusammen. Lasst uns den Eltern gegenüber dankbar sein, dass wir sie haben. Und wenn es dir vielleicht auch manchmal schwer fällt, für deine Eltern dankbar zu sein, dann nimm dir mal ein Blatt Papier und einen Stift und versuch mal aufzuschreiben, wofür du dankbar sein kannst. Und du wirst erstaunt sein, wenn du das wirklich willst, dass deine Liste gar nicht so kurz wird, wie du es dir vorgestellt hattest. Ein zweites, das habe ich nur gestreift, das will ich noch betonen, ist Vergebung. Ich habe euch das an meinem eigenen Beispiel gesagt, wie wichtig es war, meinen Eltern zu vergeben. Und vielleicht auch Versöhnung zu suchen. Bevor unsere Kinder aus dem Haus sind, hatten wir ein sehr wichtiges Gespräch mit ihnen. Wir haben nochmal gesprochen über die Jahre, die sie in unserem Haus waren. Und es war uns wichtig, dass wir versöhnt in diesem Sinne auseinandergingen. Ich meine, wir haben uns ja immer noch lieb und sehen uns ja, aber unser Sohn und unsere Tochter haben dann nach ihrer Hochzeit nicht mehr in unserem Haushalt gelebt. Und es war uns wichtig, reden zu können, auch über Dinge, die wir nicht gut gemacht haben. Es waren wichtige Gespräche und das war sehr, sehr hilfreich auch für die Zukunft. Vergessen wir nicht, was es bedeutet, zu gehorchen. Das heißt, ehrenvoll, aufmerksam zuzuhören, mit dem Wunsch, wirklich zu verstehen. Und lasst uns nicht vergessen, Achtung zu haben für die Lebensleistung der Eltern. Dass wir sie nicht verachten, wenn sie alt werden. Denkt daran, was diese Leute geleistet haben. Das haben wir alles noch vor uns. Ja? Wir sind ja immer 20 plus Jahre jünger als unsere Eltern. Also was die an Leistungen schon gebracht haben, haben wir zum Teil noch vor uns. Und lasst uns lernen, was es bedeutet, Empfangenes zu vergelten. Ja, soweit. Mehr weiß ich nicht. Mehr steht nicht auf meinem Zettel. Ich denke, das kann auch mal für heute Abend genügen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir es machen. Soll ich noch beten oder wollt ihr noch eine Fragerunde machen oder wollen wir Fragen lieber persönlich machen oder ist vielleicht angebrachter, gell? Wenn da eine Tochter sitzt und die mal eine kritische Frage über ihre Eltern stellen will, dann macht sie es nicht so gern, wenn die zuhören. Machen wir es so, ich bin noch eine ganze Weile hier, morgen früh auch noch und wenn jemand noch eine Frage hat oder so, dann machen wir es vielleicht eher persönlich. Willst du noch beten oder ich? Dann bete ich noch zum Schluss. Herr Jesus, wir möchten dir danken für unsere Eltern. Herr, durch sie hast du uns das Leben gegeben, Herr, hier auf dieser Erde. Und die allermeisten von uns sind von ihren Eltern großgezogen worden. Und Herr, wie in allen anderen Lebensbereichen auch, auf dieser Welt, die vom Sündenfall geprägt ist, ist auch in unseren Familien niemals alles nur gut gewesen. Und Herr, ich kenne die meisten Familien hier nicht. Du weißt doch, wo Dinge ganz kräftig daneben gegangen sind und wo große Nöte herrschen zwischen Ehepaaren oder zwischen Eltern und Kindern. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, unsere Eltern dennoch zu ehren. Dein Wort sagt uns deutlich, dass wir kein Recht haben, sie weniger als ehrenvoll zu behandeln. Herr, ich bitte dich, hilf uns, wirklich zu hören, auch was die älteren Menschen uns zu sagen haben, zu erwägen, welchen Rat sie geben, welche Meinung sie haben. Hilf uns zuzuhören mit dem Ziel, wirklich zu verstehen und dann die Dinge auch vor dir zu bewegen, ob die Eltern nicht vielleicht doch recht haben könnten. Bewahre uns davor, in diese Liste von 17 schrecklichen Dingen zu geraten, die wir aus dem 2. Timotheusbrief gelesen haben. Hilf uns, unseren Eltern wieder zu vergelten, was sie in uns getan haben. Hilf uns, gegenseitig Ehre zu erweisen. Und du weißt, Herr, wo vielleicht auch wichtige Gespräche zwischen Kindern und Eltern dran sind, auch hier aus dieser Gemeinde in den nächsten Tagen. Gib den Mut und die Demut auch dazu, auch eigene Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten, ohne vom anderen zu erwarten, dass auch er sich entschuldigt. Hilf uns, demütig zu sein voreinander, ob wir Eltern sind oder ob wir Kinder sind. Und danke, dass eine Chance ist, Dinge noch zu regeln, solange die Eltern noch leben. Dazu hilf uns, um deines Namens willen. Wir danken dir, Herr. Amen.